Eine tolle Anbetung, die wir da haben. Das hebt einem doch das Herz. Guten Morgen. Wir sind im Epheserbrief. Epheser 5, 15 bis 20, Verhaltensethik bei Paulus. Wahnsinn, ein Thema, das wir natürlich alle heute Morgen um 10 am Sonntag hören wollen. Und aber es wird uns sehr leicht gemacht. Und ich glaube, wir können da gut einsteigen heute Morgen. Jetzt habe ich heute Morgen schon jemanden angehauen hier und habe nach einem Handspiegel gefragt. Aber von Ihnen hat keiner einen Handspiegel da, gell? Frauen in ihren Handtäschchen? Ich habe hinten im Flur schon versucht, den großen Spiegel abzuhängen, aber es funktioniert nicht. Ne? Ich will ja nicht die Wand rausreißen. Also deswegen müssen wir heute auf unsere bildliche Anschauung ein bisschen verzichten, aber ich versuche es trotzdem so darzustellen, dass wir alle was davon haben. Epheser 5, Vers 15 bis 20, nach Luther ein bisschen zäh, aber auch sehr dynamisch. Oh, die Herren der Schöpfung haben einen Handspiegel dabei. Freunde der Nacht, die Zeiten ändern sich, ey. Also der Handspiegel ist doch für ein Auge, ne? Okay, vielen Dank. Ich lese einmal den Text, Epheser 5, 15 bis 20. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, sondern... So, wo sind wir? Sauft euch nicht voll Wein, war total irritiert, gell? Woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unsere kleine Passage heute Morgen, Verhaltensethik bei Paulus. Und wir steigen ein. Und mir ist so dieses erste Verschen, Vers 15, so ein bisschen, seht nun sorgfältig auf euch, heißt es bei der Elberfelder. Schaut genau hin. Also im Grunde genommen macht er so diesen Einstieg in diese kleine Passage mit einer Art Selbstreflexion. Deswegen auch dieser kleine Spiegel, der nicht für viel Selbstreflexion zur Verfügung steht. Aber wenn wir in den Spiegel schauen, auf was schauen wir zuerst? Wir gucken doch zuallererst mal rein und denken, ist es einigermaßen erträglich für heute? Kann ich so aus dem Haus gehen? Ja. Also ich muss wieder zum Friseur, wie ich sehe. Also man hat so gewisse Momente, wenn man in den Spiegel schaut, dass man sich überlegt, bin ich jetzt so, dass ich zufrieden bin? Bin ich jetzt so, dass ich sage, ich bin für die anderen erträglich? Also so dieser Blick in den Spiegel, der geht morgens manchmal ein bisschen mit einem halben Auge, also genau die Spiegelgröße, die wir hier haben, ne? Und wir fragen uns oft und gerade auch immer wieder in der Gesellschaft, bin ich, wie ich bin, okay? Das ist immer wieder so eine Frage, bin ich, wie ich bin, okay? Und interessanterweise sagt der Paulus hier was ganz anderes. Er fragt nämlich nicht danach, wie ich bin, ob ich okay bin, sondern er fragt nach was anderem. Er sagt, sei nicht so genau im Hingucken, ob du so, wie du bist, passt. Weil wir finden ja immer irgendwas, ne, um uns zu loben oder um uns zu kritisieren. Das ist vom Charakter abhängig. Ne. Die einen, die finden sich ja immer nur toll und die anderen, die haben immer nur ein Minus in der Selbstkritik. Er sagt hier was anderes. Schau ganz genau hin, wie du unterwegs bist. Wie du dein Leben führst, sagt der Luther. Elberfelder, wie ihr wandelt. Also es geht im Grunde genommen den Blick in den Spiegel in Bezug nicht auf mich als Person, sondern auf mich in meiner Lebensführung. Wie gestalte ich meinen Alltag? Wie lebe ich meine Tage? Wie komme ich persönlich im Alltag voran. Und er sagt bei diesem Wort, schaut genau hin, oder hier Luther, schaut sorgfältig darauf, wörtlich akribisch. Seid akribisch genau in der Beobachtung von eurem Alltagsleben. Also im Grunde genommen, halte den Spiegel nicht auf dich selbst, ob du eine Zumutung bist für dich und andere, sondern halte den Spiegel auf dein Verhalten, auf deine Alltagsführung, auf das, wie du unterwegs bist, was du tust, wohin du gehst, was du sein lässt, wofür du dich einsetzt, worüber du sprichst. All das soll akribisch meiner Beobachtung ausgesetzt sein. Und dann ist natürlich die Frage, in Bezug auf was? Ja, und dann sagt er hier, es gibt zwei Arten und Weisen, wie man akribisch etwas beobachten kann. Einmal in der Selbstperspektive oder eben in der Fremdperspektive. Und das ist genau der Punkt. Paulus bringt hier die Gegenüberstellung. Und er sagt, sei akribisch in der Perspektive in Bezug auf Gott. Und er benennt das als Weise. Also wenn du dich akribisch genau im Alltag beobachtest, wie du lebst, und du tust das im Blick auf Gott, dann ist das etwas, was mit Weisheit verbunden wird bei Paulus. Er bringt immer wieder im Epheserbrief zwei Sachen, die er gegenüberstellt. Bevor unsere Passage kommt, geht es um Licht und um Finsternis. Ja, lebt als Kinder des Lichts, lebt nicht in der Finsternis, die Finsternis und so weiter. Ja, wir haben dieses Bild, Menschen, die im Gottvertrauen leben, leben im Licht. Menschen, die im Selbstvertrauen leben, leben in der Finsternis. Und es geht da hier weiter. Menschen, die sorgfältig, akribisch sich im Licht Gottes prüfen, das sind Menschen, die weise sind. Und Menschen, die sich im Licht Gottes nicht prüfen, das sind Menschen, die unweise sind. Wir merken, er bringt immer dieses Hin und Her, immer dieses Gegenüberstellen von zwei Extremen, wo er die Betonung darauf legt. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, das sind Menschen, die sich prüfen lassen im Licht von Gott, die sich von Gott prüfen lassen, die sich eigentlich diesen Spiegel des Verhaltens zeigen lassen, und gucken, ist all das, was ich tue, mit dem Licht Gottes, mit dem Leben bei Gott, stimmig? Das ist deren, da prüfen die sich, das sind Gotteskinder, die sagen, ich gucke jetzt nicht nur für mich im Spiegel, nee, ich gucke mein Verhalten, das möchte ich im Spiegel angucken. Und hat mein Verhalten im Großen, im Kleinen, im Sichtbaren, im Unsichtbaren, widerspiegelt das Gottes Gegenwart, Gottes Licht, Gottes Güte, Gottes Liebe. Und das Zweite, was er da eigentlich aufbringt, ist noch ein Schritt weiter. Also Lichtfinsternis, dann Weisheit, also unweises Handeln und weises Handeln. Und dieses weise Handeln, da merken wir ja in der Bibel immer, das kriegen wir gar nicht so gepackt. Also wie muss ich denn jetzt leben, wie kann ich mein Leben prüfen, dass Gott sagt, das hat mit mir zu tun, da komme ich bei vor, da komme ich raus in deinem Alltag. Und in der Bibel, da sehen wir immer wieder dieses, das was Weisheit ist bei Gott, ist Torheit oder Dummheit bei den Menschen. Ja, wir merken, es wird gar nicht griffig, wir kriegen es gar nicht gepackt, ja, wenn wir sagen, wir möchten ein Leben haben, das in dem ist, was Gott sich wünscht. Da kriegen wir für uns keinen Moralmaßstab hin, dass wir sagen können, ja, wenn ich das mache, 1, 2 und 3, dann funktioniert's. Sondern das, was die Menschen für weise halten, ist ja bei Gott überhaupt nicht relevant. Und das, was bei Gott als richtig und als weise dasteht, nämlich das, was am Kreuz geschehen ist, Jesus sterben und auferstehen, das, was für ihn als Weisheit und Relevanz da ist, das kriegen wir nicht in unsere Birne. Das können wir nicht nachvollziehen. Ja? Und wir merken, das ist so wahnsinnig schwierig. Wir kriegen niemals einen Fuß auf den Boden und können sagen, und jetzt ist alles okay. Sondern es ist immer dieses in der Weisheit Gottes unterwegs zu sein, ist immer ein Suchen und immer ein Fragen. Ich habe nie eine Sicherheit und nie eine Stabilität, außer in dem, dass ich mich an diese Beziehung hänge von Jesus. Das ist schon natürlich eine Herausforderung. Gar nicht so leicht. Aber akribisch dürfen wir darin sein. Ganz genau immer wieder zu sagen, bei jedem Schritt, bin ich auf deiner Seite, lieber Vater im Himmel? Bin ich auf deiner Seite, Jesus? Tu ich, was du dir wünschst? Das, was Jesus immer wieder gesagt hat, ich tu nicht, was ich will, ich tu das, was Gott will. Einfach, weil er sich nicht in seiner Sicherheit und in seinem Recht wiegen wollte, sondern weil er sich immer ausgeliefert hat in die Heiligkeit Gottes. Und das dürfen wir auch immer ausliefern an die Heiligkeit Gottes. Und das Zweite, was er hier noch, also Licht, Finsternis, das ist der Ausgangspunkt, dann unser Vers 15, dass er da sagt, dass wir eben weise und nicht unweise sein sollen. Und jetzt sagt er auch noch mal einen drauf, er sagt, kauft die Zeit aus und es ist böse Zeit. Da haben wir wieder was, wieder so eine Art Gegenüberstellung. Ja? Also Licht, Finsternis, weise, unweise, Zeit auskaufen, böse Zeit erleben. Ja? Also da haben wir wieder so eine komische Zeitschiene, die jetzt gegenübergestellt wird und wo wir uns überlegen, ja, was will er denn jetzt eigentlich noch sagen? Zeit auskaufen ist eigentlich ein Begriff bei Paulus, der nicht so oft vorkommt. Kommt einmal im Kolosser vor und da bedeutet es eigentlich, kauft die Zeit aus in dem Sinne, Leute, krempelt die Ärmel hoch, geht in, zu eurer Nachbarschaft und bekehrt sie alle. Ja? Geht zu den Gottfernen und ihr müsst die Zeit auskaufen, ihr müsst evangelisieren, ihr müsst die Menschen überzeugen davon, von der Wahrheit Gottes. Das ist Kolosserbrief 4,5. Aber hier beim Epheser, da haben wir eine andere Ausrichtung. Da heißt es nämlich einfach generell allgemein, nutze die Zeit, nutze alle Möglichkeiten, schöpfe alle Möglichkeiten aus, damit du in deiner Gottesbeziehung auf der Spur bleibst. Merken wir was? Kolosserbrief hat eine ganz andere Ausrichtung als Epheser. Hier geht's um mich. Kauf die Zeit für dich aus, dass du nicht aus der Spur kommst. Nutze alle Möglichkeiten, dass du in der Weisheit Gottes unterwegs bist und nicht in deiner Selbstzufriedenheit. Also das ist nicht nach außen für die anderen Menschen alle, ja, die ja alle so gottlos und verloren sind, sondern nee, das geht auf mich. Nutz die Zeit für dich, sagte Paulus. Werd nicht lasch, werd nicht träge, sondern sei wach und nutze die Zeit voll aus, weil du lebst in einer, wie er sagt, bösen Zeit. Das ist selbstverständlich. Das ist doch nichts Neues, dass die Welt böse ist. Oder Gott fern oder wie auch immer, ne? Das ist doch überhaupt keine Neuigkeit. Das ist doch die Realität. Die dürfte uns doch überhaupt nicht schocken. Und das ist ja genau das Diametrale, wo wir reingestellt sind als Christen. Die Realität ist, dass die Welt eben so läuft, wie sie läuft. Wir brauchen uns darüber gar nicht aufregen, ne? Aber wir brauchen keine Herzprobleme wegen dem Zeitlauf dieser Welt kriegen, ja? Das ist einfach der Rhythmus und der Lauf der Welt, der ist so, wie er ist. Aber der Paulus sagt, was habt denn ihr für eine Perspektive? Ihr lebt doch auf den kommenden Jesus zu. Das ist doch eine komplett andere Lebenshaltung. Wenn ich mein Herz fülle mit diesem Gedanken, ja, ich lebe meinen Alltag mit dem Wissen, Jesus kommt wieder. Das verändert doch grundsätzlich meine Haltung im Alltag, beim Nachrichten gucken, beim Unterwegssein unter den Kollegen, unter den Mitmenschen. Oder wenn ich auch weiß, was auch immer gerade alles überall passiert, ich habe es mit einem zu tun, der die Ewigkeit in der Hand hat. Ich bin nicht auf das Zeitliche fokussiert, sondern ich bin auf das Ewige fokussiert. Das macht doch was mit mir. Das ist doch eine Realität, die ich für mich in Anspruch nehmen darf, weil ich an Jesus Christus glaube. Oder wenn ich merke, die Welt, alles ist im Chaos und man hat keine Sicherheiten mehr, dann weiß man doch, ich gehe auf den Gott der Ordnung zu. Ich habe doch einen Gott, der eine Ordnung hat, der einen Punkt setzt, der alles in Händen hält, bei dem nichts passiert, noch nicht mal ein Härchen wird verloren gehen, kein Jota, nichts, kein i-Tüpfelchen, nichts geht verloren. Er hat alles in der Hand, er hat alles in der Ordnung, er hat alles unter Kontrolle. Was gibt mir das für eine Freiheit und für eine Freude und für eine Gelassenheit, diese Wahrheit für mich in Anspruch zu nehmen? Oder wenn die Bosheit und die Abartigkeiten und die Gottlosigkeit in dieser Welt auch noch so groß ist, weiß ich doch, ich glaube an den, der mir den Frieden bringt und der mich dazu in die Lage versetzt, selbst Friedensstifter zu werden. Also dieses mit der Zeit, Zeit auskaufen und in einer bösen Zeit leben, da merken wir doch, dass die böse Zeit ist die Realität, aber das Auskaufen der Zeit, das ist mein Part. Da hinein bin ich gerufen in meiner Jesusbeziehung. Er sagt zu mir, wenn du mit mir unterwegs bist, dann bist du diametral in deiner Haltung zu dieser Welt unterwegs. Dann bist du gefüllt in deinem Kopf und in deinem Herzen und in deiner Tat mit den Wahrheiten dieses ewigen Gottes, der Friede hat, der Sicherheit hat, der Hoffnung hat, der Zukunftsperspektive hat. Was sind wir Christen für wichtige Menschen in dieser heutigen Zeit? Was für Ankerfunktionen haben wir in unserer Gesellschaft? So weit müssen wir gar nicht gehen, ja? Können wir auch schon bei unserem eigenen Leben anfangen. Ich darf mich verankern in der Wahrheit, die mir zugesprochen wird. Ich darf dem Glauben schenken. Und deswegen ist das, was der Paulus sagt, das als Dritte, das ist wahnsinnig wichtig für uns. Im Vers 19 sagt er dann, ermuntert einander. Das ist nämlich die Basis, der Basisauftrag für uns hier. Ja, Jesus kommt wieder, ja, weiter. Ne? Jesus ist der Friedefürst, Das hat doch überhaupt gar keine Relevanz für uns. Ja? Weil die Sorgen groß sind, weil die Unsicherheit da ist, ja. Wir sind noch nicht irgendwie fernab aller Realität unterwegs. Und was Gemeinde fehlt und was Christen fehlt, was mir als Gotteskind oft fehlt, ist ermutigt zu werden in meinem Glauben. Und die Glaubensermutigung, das ist unsere Pflicht und unsere Aufgabe als Gemeinde. Und Glaubensermutigung heißt nicht, am Ende der Zeit, da wird Gott richten. Ja. Glaubensermutigung heißt nicht, hier ist ein Bibelvers, geh weiter. Glaubensermutigung heißt nicht, ach, nimm's nicht so schwer. Paulus sagt hier was anderes. Glaubensermutigung ist, mit Worten, mit Liedern und im Gebet den anderen diesbezüglich zu ermutigen, dass er sich in Gott wertgeschätzt und geliebt weiß. Und um ermutigen zu können, muss ich wissen, was der andere braucht. Ich kann nicht zu jemandem in der Gemeinde gehen und sagen, Johannes 3,16, hab eine gesegnete Woche. Da bin ich inhaltlich nicht falsch, aber ich habe mein Gegenüber null erreicht. Weil ich nicht gehört und gefühlt habe, wie der andere jetzt die Ermutigung braucht. Und was der Paulus hier schreibt ist, die Ermutigung beginnt und geschieht im Herzen. Da hinein muss die Ermutigung, nicht in meinen Kopf. Bibel lesen kann ich selber, Bibelverse rezitieren kann ich auch, ne? Aber die Ermutigung muss in mein Herz hinein, dass mein Herz singt, dass mein Herz anbetet, dass mein Herz meinem Geist die emotionale Basis gibt und sagt, du darfst glauben. Und Gott ist jetzt bei dir in dieser Situation. Du darfst vertrauen oder du darfst loslassen. Das muss mein Herz meinem Geist manchmal erst erlauben. Deswegen ist Ermutigung nie dieses statische, einfach irgendwas mitgeben, um meine Pflicht zu erfüllen, sondern immer ein Abholen des anderen und reinfühlen oder auch nachfragen, was brauchst du denn jetzt, damit du dich von Jesus angenommen oder wertgeschätzt weißt? Was brauchst du denn jetzt? Und da haben wir als Gemeinde, als Christen eine Verpflichtung füreinander. Und das ist etwas, was Training braucht. Das haben wir nicht automatisch in uns drin. Und da braucht es unheimlich viel Sensibilität füreinander, hinzuhören, nachzufragen, Interesse zu haben für den anderen und diese Menschen im stillen Gebet, aber auch in der empathischen Fürsorge zu begleiten. Also eigentlich eine ganz einfache Sache, die kostet nichts. Braucht nicht viel Zeitaufwand. Es braucht nur die richtige Aufmerksamkeit in der richtigen Weise. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass ich für mich selbst die Zeit richtig auskaufe, dass ich für mich die Zeit richtig nutze und sage, Jesus, ich möchte dir Glauben schenken, dass ich für mich selbst in der Weisheit unterwegs sein will und sagen möchte, ich möchte mich an dem komplett orientieren, Jesus, was du sagst, damit ich für andere auch ein Segen sein kann. Seid nun akribisch mit euch selbst, in der Art, nicht wie ihr im Spiegel guckt, sondern in der Art, wie ihr lebt. Sei akribisch mit dir, wie du lebst. Und zwar prüfe alles in Bezug auf Jesus. Frag ihn immer wieder neu. Soll ich hier hingehen? Soll ich das machen? Wie soll ich denken? Wie soll ich leben? Frag ihn immer wieder, prüf immer wieder nach. Nur weil ich 20 Jahre oder 50 Jahre im Glauben bin, habe ich keine Garantie, dass ich Jesus verstehe. Ich muss immer wieder neu andocken, nachfragen, dranbleiben. Und einander ermutigen. Ich denke, da können wir eigentlich direkt nach dem Gottesdienst mit anfangen, gell? Dass wir aufeinander hören, dass wir aufeinander achten und dass wir Sensibilität dafür haben, was braucht der andere, dass sein Herz erreicht wird, nicht sein Kopf. Dass ich das Herz meines Bruders oder meiner Schwester erreichen kann mit der Ermutigung zum Glauben, im Glauben. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben dürfen und dass wir darüber nachdenken dürfen, wie du zu uns stehst und dass du voller Liebe bist für uns und dass du uns so reich machen willst in einer Welt, wo man so viele Sorgen hat. Und du sagst, ich habe die Welt überwunden, du gehörst mir und in dir haben wir eine Freiheit und eine Freude, mit der wir ein Zeugnis sein dürfen für deine Gegenwart. Und ich bitte dich um Ermutigung, die wir selber brauchen, aber auch, dass wir Ermutiger sein dürfen für unsere Geschwister. Hilf uns da dabei. Amen.